herzlich gegrüßt. Bibellesen mit Matthias. Heute startet unser sogenannter David-Zyklus. Lebensstationen aus dem Leben eines Helden, eines Mannes nach dem Herzen Gottes, so wird er in der Apostelgeschichte genannt. Und wir wollen miteinander den Weg nachspüren, den dieser Mann gemacht hat. Welche Lebensstation musste er durchlaufen? Welche Lektionen lernen, damit er hineinkommen konnte in seine Berufung und Bestimmung, ein echter König zu sein? Vom Nobody zum Somebody, vom Hirtenjungen zum König, so könnte man sein Leben betiteln. Das Erste, was mir auffällt, ist, herrschen ist ein Terminus, der in der Bibel völlig anders interpretiert wird, als wir ihn aus unserer Gesellschaft heraus kennen. Herrscher bedeutet im Reich Gottes immer, wer der Größte unter euch sein will, der sei aller Diener. Wenn die Bibel von Herrschaft redet, dann immer von einer dienenden Herrschaft. Ja, Könige wurden eingesetzt, um das Wohl des Volkes zu sichern. Oder wie es von Jesus heißt, wahrscheinlich dem besten König und Herrscher überhaupt, der sein Leben lässt für die Schafe. Herrschaft ist nicht ein Selbstzweck, sondern wo Gott uns Einfluss und Verantwortung und Autorität gibt, um zum Segen für Menschen zu sein. Und Johannes 3, Vers 27, da macht Jesus das total deutlich. Er sagt, niemand kann sich Macht und Autorität nehmen, es sei denn, sie ist ihm vom Himmel gegeben. Und so beginnt alles, wenn Gott uns ruft. Und es ist unsere Bestimmung. Er sagt, wir sind ein Volk von Königen und von Priestern. 1. Petrus 2, Vers 9. Dann beginnt es mit diesem Startpunkt, nämlich, dass wir von Gott berufen, erwählt, gesalbt werden. Er ist der Initiator unseres Lebens. Und bei David bekommt diese Berufung ganz konkrete Gestalt, als der Prophet Samuel kommt und ihn in seine Bestimmung hinein mit Öl salbt. Ölsalbung, was für ein schönes Bild. Der Heilige Geist kommt. Gott kommt mit einer übernatürlichen Befähigung, damit wir den Auftrag wirklich zu herrschen, Könige zu sein, Gottes Plan hier auf der Erde umzusetzen, damit wir auch eine Legitimation und eine Befähigung haben durch seine Kraft. Aber ehrlicherweise merken wir hier schon, eine göttliche Berufung zu bekommen und tatsächlich dann in diesem Königsein auch zu leben. Wow, das kann manchmal eine echte Zeitspanne brauchen, bis wir durch alle Reifestufen und Wachstumsschritte durch sind, um am Ende tatsächlich diese Aufgabe auszuführen. Deshalb wäre es so gut, wir gucken uns das mal an, wie das bei David war. Und ich möchte mit dem ersten Meilenstein beginnen, nämlich David in Bethlehem. Bethlehem, das wisst ihr, heißt Haus des Brotes. Was für ein schönes Bild. Und wir starten bei 1. Samuel, dem 16. Kapitel. Bethlehem ist, so sagt uns der Prophet Micha im 5. Kapitel, Vers 1, auch der Geburtsort des Messias. So, als Jesus später geboren wurde, wurde er in Bethlehem geboren. Bethlehem war die Stadt der Opferlämmer, die Stadt der Hirten, wo für Jerusalem die ganzen Opferlämmer herangezogen und herangezüchtet wurden. Bethlehem liegt in den Hügeln Judäas, circa 9 bis 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Damals hieß es noch nicht Jerusalem, sondern es war noch von den Kanaanitern besetzt und hieß Jebus. Es liegt im Norden Israels. Hier hatte Rachel Benjamin zur Welt gebracht. Sie wurde auch hier an diesem Ort beerdigt. Nur für uns, dass wir das noch mal ein bisschen einordnen. Hier kam die Moabiterin Ruth nach Bethlehem mit Naomi, ihrer Schwiegermutter. Und hier heiratete sie dann den reichen Bauern Boas. Aus dieser Ehe stammte dann schlussendlich Obed. Und von Obed wurde Jesse oder Isai geboren. Und aus dessen Familie dann später David. Die Fachleute waren sich lange nicht einig, ob David einfach nur ein Mythos war. Aber 1993 unter der Leitung des Archäologen Professor Avram Biran im Norden Israels hat man eine fast 3000 Jahre alte Basaltstele, also ein Gedenkstein gefunden, wo ganz bewusst dieses Wort Haus Davids draufgeschrieben war. Heute zweifelt niemand mehr an der historischen Existenz von David. Gehen wir nochmal in seine Geschichte. Seine Vorfahren, seine Urgroßeltern waren Boas und Ruth. die reichsten Land- und Viehbesitzer in Bethlehem. Ja, so lesen wir das in Ruth, Kapitel 2, Vers 1. Und der Vater von David hieß Isai oder Jesse, welche Schreibweise auch immer. David wurde als der achte, als der letzte, als der jüngste Sohn geboren. Und wenn wir das zeitlich berechnen, ungefähr im Jahr 1033 vor Christus. Der Name David bedeutet der Geliebte. Und er ist wirklich ein Geliebter, ein von Gott Geliebter. Der Forscher Stephen Mackenzie schreibt, Isai, also der Vater Davids, gehörte zu den Ältesten, sprich zu den Vornehmsten der Stadt Bethlehem. Also David wurde in die damalige Oberschicht hineingeboren. Bethlehem befindet sich im zentralen Hochland, in einem bergigen Landstreifen. Damals herrschte viel Not und wenn du nicht der erste Sohn warst, der das große Erbe bekam, dann musstest du dich entweder als Söldner oder als Hirte durchschlagen. Bei David wissen wir, wie die Geschichte ausgehen würde. Wenn du der Achte bist, also sieben ältere Brüder vor dir, dann weißt du, dass du mit dem Erbe nicht viel zu tun hast. Und er als der Jüngste war gezwungen, einen eigenen Weg des Überlebens zu finden. Und so lesen wir das in 1. Samuel 16, Vers 11. Er wurde als der Jüngste und Kleinste zu den Schafen abkommandiert. Was damals richtig gefährlich war, denn da lebten noch Raubtiere aller Art, von Löwen und Bären und so weiter. Und die Frage ist, wieso schickst du den Kleinsten und Schwächsten, den Unerfahrensten zu einer solchen Aufgabe? Das ist das erste Fragezeichen, das sich stellt. Wieso wird der David so abgekoppelt? Fast als wenn man den nicht sehen sollte. Wie scheinbar irgendwas, was unangenehm ist, was man möglichst nicht in der Verwandtschaft erzählt. Hier helfen uns zur Erklärung einige alte jüdische Schriften und Auslegungen der sogenannten Midrasch. Die Midrasch umfasste Erzählungen im Talmud, mit denen Rabbinern viele Dinge erklärten, die so in der Bibel nicht berichtet wurden. Professor Avigdor Chinan entdeckte eine faszinierende Midrasch-Schrift, genannt Ha-Mekiri aus dem 14. Jahrhundert. Und laut dieser Midrasch distanzierte sich Isai, nachdem seine Frau ihm sieben Söhne geboren hatte, von seiner Frau, drei Jahre lang. Der Name der Frau hieß Nitzewet. Die Geschichte sagt er, der gute Isai verliebte sich in die Sklavin seiner Frau und wollte mit ihr eine Sexnacht verbringen. Aber die Dienerin ging mit dem unmoralischen Angebot ihres Herrn zu ihrer Herrin. Und Nitzewet hatte darauf eine Idee, nämlich sie tauschte in der Dunkelheit der Nacht mit ihrer Sklavin den Platz, schlief mit ihrem eigenen Mann und wurde schwanger. Isai war sich aber sicher, er hätte mit der Sklavin geschlafen und hat damit den Jungen, der da geboren wurde, immer als ein Bastard, als ein Kind der Sünde, als ein Sündenbalg für sich eingeordnet. Und so ihn auch zum Sündenbock gemacht. Und er wurde als schwarzes Schaf schließlich aus der Familie rausgedrängt, fast verbannt. So nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Ein interessanter Gedanke. Aus diesem Blickwinkel machen tatsächlich einige Aussagen, die David in seinen Liedern, also in dem Psalm, tätigt, Sinn. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 51, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Oder Psalm 69, Vers 9, ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Ich weine bitterlich und hungere und man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen, aber sie treiben trotzdem ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen über mich. Beim Zechen singt man Spottlieder über mich. Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham. Die Scham bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand und auf Tröster kann ich keine finden. Interessant, oder? Irgendwas war passiert in dieser Familie. Wir wissen nicht, ob diese Midrasch tatsächlich 100% die Wahrheit wiedergibt, aber irgendwas lief schief. Auch die Reaktion seines Bruders Eliab erscheint merkwürdig. Denn als David ihm was Gutes tun will, mit den Essensvorräten von zu Hause kommt, damit er in dieser Kriegsphase gut überleben kann, ist das, was der Bruder sagt, 1. Samuel 17. Und Eliab redete und sagte zornig über David, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. hey, wenn mir jemand was Gutes bringt und damit ich nicht hungern muss, ist das doch nicht eine normale Reaktion, oder? Das heißt, über die Herkunft von David bleiben viele Fragen offen. Aber der Gedanke, den ich dabei heraushöre, ist, deine Vergangenheit darf dich nicht daran hindern, eine großartige Zukunft zu bekommen. Nicht der Start zählt, sondern wie sagt das Wort Gottes in Matthäus 24, das Ende wird gekrönt. Und wir sehen hier eine typische Technik des Teufels. Wann immer der Teufel sieht, dass Menschen eine Bestimmung und Berufung von Gott haben, dann will er sie so früh wie er nur kann zerstören und damit Menschen schon in ihrer Kindheit und in ihrer Kleinkindphase seelisch verkrüppeln. Durch Erniedrigung, Beraubung, Mobbing, Demütigung, Ablehnung. Alles das erlebt in der Kindheit sind typische Anzeichen teuflischer Angriffe, wo der Teufel weiß, wenn er es schafft, dass Menschen gar nicht groß werden, kann er sie in ihrer Kleinheit hoffentlich zerstören. Aber ihr lieben Freunde, Gott hat einen Plan. Und egal, was der Teufel an Zerstörung will, er wird uns in seinem Plan festhalten. Ja, er hat beschlossen, diesen David zu einem Königskind zu machen. Und es konnte auch niemand hindern. Und das gefällt mir an David. Wenn wir Ablehnung erleben oder Unvergebenheit oder Bitterkeit, wir müssen uns entscheiden zu sagen, nein, ich lasse es nicht zu, dass das mein Leben prägt. Ich lasse diesen Schmerz, ich lasse diesen Hass, die Rache nicht hochkommen. Ja, Leute, es kann uns kein äußerer Feind wirklich besiegen, sondern immer nur der Feind im Inneren unserer Seele. Er kann Durchbrüche verhindern. Er kann uns wie in ein inneres Gefängnis spüren. Aber wenn wir lernen, nicht von Menschen, sondern von Gott unsere Annahme, unsere Wertschätzung, unsere Bestätigung, unsere Bestimmung zu holen, dann kann uns niemand von außen klein halten. Wie oft habe ich das erlebt? Ja, es gibt so einen simplen Satz, der heißt, wer lernt vor Gott zu knien, kann vor jedem Menschen stehen, egal was Leute sagen. Befehl ganz bewusst diesem Geist der Ablehnung, diesem Geist der Verzweiflung, diesem Geist der Minderwertigkeit, der Zurückweisung, wirklich befiehl ihm, ey, raus aus meinem Leben. Ich nehme dich nicht als meine bestimmende Herrschaft und Macht in meinem Leben an. Nein, ich habe einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich lebe in dem, was Gott mir gegeben hat. Und Teufel, ganz egal, was du auf mein Leben legst, es wird am Ende gut werden. Keine negative Erfahrung in meinem Leben ist umsonst. Am Ende wird Gott alles benutzen, um es zum Segen werden zu lassen. Ich glaube an die Wahrheit von Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, am Ende alle Dinge zum Besten dienen werden. Halleluja, wir haben einen guten Gott und er sorgt dafür. Nimm das als erste Lektion heute mit. In Jesu Namen sei gesegnet.